Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 unseres Podcasts. Ich bin zurück aus meinem Sommerurlaub und hoffe, ihr könnt die Ferien noch so richtig genießen. Heute geht es um die Karrierewege in der Logopädie. Der Weg in die Wissenschaft ist in der Logopädie noch längst keine Selbstverständlichkeit. Umso spannender ist die Geschichte von Nathalie Frey, die nach ihrer Ausbildung mit ihrem Studium ihre Leidenschaft für Forschung entdeckt und im Mai erfolgreich promoviert hat. Außerdem war sie von 2018 bis 2021 Mitglied der Bundesstudierendenvertretung, kurz BSV des DBL, und dort auch als Leitung tätig. Heute verbindet sie wissenschaftliches Arbeiten mit ihrer Tätigkeit in der logopädischen Praxis und zeigt eindrucksvoll, wie beide Welten voneinander profitieren können. Nathalie gibt Einblicke in ihre Dissertation, berichtet von ihrem neuen Postdoc-Projekt und teilt ihre Erfahrungen mit jungen Kolleginnen und Kollegen, die ihre berufliche Zukunft noch suchen. Hallo Nathalie, schön, dass du heute da bist.
Hallo Hannah, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, du hast promoviert und seit Mai hast du jetzt deinen Doktortitel. Wie fühlt sich das an, jetzt Frau Doktor zu sein?
Tatsächlich erstmal komisch. Also ich bin da heute noch in dem Prozess, wo ich mir Zeit nehmen muss, um das zu realisieren, weil es ja doch ein sehr, sehr langes Projekt war. Und klar, so mein Freundeskreis sagt dann schon immer häufiger mal hier jetzt ja Frau Doktor. Aber ansonsten ist es schon eher so, extrem ungewohnt noch. Und ja, ich glaube, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man dann mit Frau Doktor angesprochen wird. Aber es hat auch was Cooles, aber ja, Findungsphase, die läuft gerade noch so ein bisschen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch noch ziemlich frisch. Kannst du uns kurz mitnehmen auf deinem Weg? Wie kamst du von der klinischen Praxis zur Promotion?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da muss ich ein paar Schritte zurückgehen. Ich hatte nämlich ganz klassisch die Ausbildung gemacht und da gab es schon das Angebot, dass man studieren kann, parallel dazu. Das war dann an der Katholischen Hochschule in Mainz. Und währenddessen hatte ich gemerkt, dass mir die Ausbildung als solche einfach nicht reicht, weil ich viel zu viele Fragen habe. Und damals war das auch noch so üblich, dass man am besten so die Therapien durchgeführt hat, wie die Lehrlogos, das einem erklärt hatten, und hinterfragen war da noch nicht ganz so gewünscht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und wenn man dann halt so ist wie ich und dann halt fragt, ja, warum macht man das so und warum ist das so und halt ständig Fragen stellt, kommt man da zumindest bei mir in der Ausbildung sehr schnell an Grenzen. Und dann war es halt super cool, dass ich die Möglichkeit hatte, das Studium dann eben noch zu machen. Und wie gesagt, das war in Mainz bei Professorin Sabine Korsten. Und die hat halt so einen extrem guten Forscherinnengeist, dass mir da eigentlich fast gar nichts anderes übrig blieb, als Forschung extrem spannend zu finden. Und da waren dann auf einmal die Fragen, die ich mir gestellt habe, herzlich willkommen. Und es hat mir halt nochmal gezeigt, dass das wissenschaftliche Denken, von dem ich damals in der Ausbildung noch gar nicht wusste, dass ich das habe, oder allgemein, wenn ich so drüber nachdenke, wie sich das jetzt alles bei mir entwickelt hat, schon ja irgendwie alles sehr utopisch irgendwie war. Hat sich das aber während dem Studium extrem gefestigt, was aber auch ja hauptsächlich, glaube ich, wirklich mit Sabine Korsten zu tun hatte. Und wir hatten dann im Bachelor ein Modul, da ging es darum, dass man ein wissenschaftliches Poster erstellt. Und da hatten wir uns damals in einer Vierergruppe das Thema genommen, ja, warum sollte ich in der Logopädie promovieren? Und ab dann war es eigentlich klar, dass ich das mal versuchen möchte. Und ja, dann war also ein bisschen die Frage, wie macht man das Ganze? Da gab es noch nicht ganz so viele. Vorbilder sind jetzt nicht so das richtige Wort, die gab es schon, aber die waren, glaube ich, eher so im Ausland. Und es war noch nicht so etabliert, dass man schnell finden kann, wer im Bereich von der Logopädie oder in verwandten Berufen da oder Professionen promoviert. Und dann bin ich noch über einen kurzen Schlenker nach Rostock, war dann da nach dem Master in der Lehre und dann gab es eben eine Stellenausschreibung von der Uni Würzburg beziehungsweise von Carina Lücke. Und dann dachte ich, okay, gut, das ist die Stelle, die möchte ich unbedingt haben. Und dann habe ich die Stelle tatsächlich bekommen und war dann auf einmal Doktorandin an der Uni in Würzburg.
Ja, mega cool. Ich kenne das selbst auch aus der Ausbildung und aus dem Studium. Wenn man einen Dozenten hat, der einen mitreißt, dann ist man dabei. Das ist richtig cool.
Ja, und wenn man wirklich auch darin bestärkt wird, Dinge kritisch zu hinterfragen und nicht so ja, nach Schema F vorzugehen, das fand ich da so das ja, Allercoolste und Inspirierendste mit deine Fragen sind erwünscht und jetzt gucken wir mal, welche Studien findest du dazu? Lass mal schauen.
Ja, richtig gut. Was war denn eigentlich das Thema deiner Promotion und wie hängt das mit der praktischen Arbeit als Logopädin zusammen?
Ich bin da allgemein sehr an der Schnittstelle zu Sprachförderung und Erziehungswissenschaften mit meinem Thema gelandet, habe das aber aus einer sehr logopädischen Perspektive herausgearbeitet. Und zwar war mein Thema ikonische Gesten als Sprachförderstrategie in inklusiven Kindertageseinrichtungen. Also wir sind da vielleicht auch eher so ein Stück weit in der Sonderpädagogik, was ja auch absolut logisch ist, weil ich ja nicht im Bereich von der Logopädie promoviert habe, sondern Institut für Sonderpädagogik. Und genau in meinem Projekt ging es hauptsächlich darum, wie man Kinder mit Schwierigkeiten im Spracherwerb, also Kinder, die eine Sprachentwicklungsstörung haben, aber auch Kinder, die mehrsprachig aufwachsen und bis dato sehr wenig oder noch gar keinen Kontakt zur Umgebungssprache Deutsch hatten, aber auch Kinder aus Familien mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status im Worterwerb unterstützen kann. Und zwar im Alltag von Kindertageseinrichtungen. Also jetzt nicht so als additives Angebot. Wir schnappen die Kinder mit den Schwierigkeiten im Spracherwerb, packen die in den Raum und dann gibt es da eine Sprachförderrunde, sondern dass wirklich die pädagogischen Fachkräfte darin angeleitet wurden, noch mehr sprachlich zu interagieren und ja, den Worterwerb von den Kindern eben zu fördern. Das war so das hauptsächliche Thema, was ich hatte.
Ja, ich finde, da merkt man auch nochmal, dass so diese Schnittstellenarbeit total wertvoll ist. Also man bleibt ja nicht so in seiner Profession und guckt nicht über den Tellerrand, sondern man schaut, wie können wir auch interprofessionell arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man kennt es ja auch so aus dem Praxisalltag, die Wartelisten sind übertrieben lang. Man kann der Versorgung gar nicht gerecht werden. Und ich denke dann immer, jedes Kind, das Schwierigkeiten im Spracherwerb hat, unabhängig davon, wo es jetzt herkommt, welche Sprachen es spricht und welche Merkmale das Kind oder die Familie noch so mitbringt, das ist ein Kind zu viel, weil wir ja ganz genau wissen, wie wichtig Sprache für den Bildungserfolg von den Kindern ist und auch so in Richtung Chancengleichheit, auch wenn es die natürlich nie so geben wird, wie wir es uns vorstellen, aber man kann ja trotzdem sein Bestes geben, sich da irgendwie so ein bisschen dran anzunähern. Es ist halt mega cool, weil man viel mehr Kinder im Kindergartenalltag eben erreichen kann und da schon so eine richtig gute Basis dafür bilden kann. Und das war schon schön zu sehen, wie auch, ich nenne es jetzt mal ganz grob, so Gruppentherapie aussehen könnte. Die Gruppe bestand halt aus 25 Kindern plus, was natürlich so jetzt für die Arbeit, wenn man ja eher das 1-zu-1-Setting gewohnt ist, schon nochmal anders wild war tatsächlich, weil Kinder halt ja laut sind, Spaß haben und da muss man sich, wenn man aus dem Einzelsetting kommt, schon erstmal kurz dran gewöhnen. Aber gleichzeitig dann auch, wie cool das ist, dann zu sehen, wie die Kinder dann miteinander kommunizieren, wie die Fachkräfte mit den Kindern kommunizieren. Das war so für das Praktikerinnenherz von mir auch nochmal sehr schön zu sehen, weil das ja auch seltener Einblicke sind, die wir als Logopädin dann eben haben, weil wir ja eher in der Praxis sind und seltener bis gar nicht in der Kindertageseinrichtung.
Ja, das stimmt. Du hast eben schon gesagt, eine Promotion ist in der Logopädie noch nicht selbstverständlich. Promotionsprojekte mit Bezug zur Logopädie laufen häufig in den Bereichen Logopädie, Sprachtherapie, klinische Linguistik, Rehabilitationswissenschaften, Sonderpädagogik, aber auch Psychologie, Neurowissenschaften, Medizin und Versorgungsforschung. Mögliche Standorte sind zum Beispiel die Universität zu Lübeck oder die RWTH Aachen. Dazu verlinke ich euch gerne nochmal unsere Website in den Shownotes. Auch Schnittstellenarbeiten, wie in deinem Fall, sind ja eine gute Möglichkeit, um ein Thema logopädisch zu untersuchen und wertvolle Erkenntnisse für beide Disziplinen herauszuarbeiten. Wie wurdest du denn in deiner Promotion unterstützt?
Also ich glaube, der größte Benefit war mein Umfeld, weil mein Umfeld schon viel früher davon überzeugt war oder es für mein Umfeld klar war, dass ich diesen Weg gehen werde. Und für mich aber gar nicht, weil da muss ich das auch direkt sagen, ich so ein bisschen Imposter-Gefühle habe. Also wirklich denke, dass ich für manche Dinge vielleicht nicht gut genug bin oder das nicht machen kann. Und gerade so Statistik war ein Ding, vor dem ich wirklich extrem groß Angst hatte, dass ich das halt nicht schaffen werde und daran scheitern werde. Und mein Umfeld meinte dann so, ja, nee, du bist so, ja, weiß nicht, zäh. Du hältst es auf jeden Fall aus und lernst es, du setzt dich hin und dann wird das. Und man hat ja auch immer Leute, die einen da dann darin unterstützen können, auch von fachlicher Seite. Von daher, das war irgendwie so rückblickend nochmal ganz schön zu sehen, wer da eigentlich von Anfang an mich geglaubt hat. Und dann hatte ich auch, also so zu meiner Promotionsgeneration nenne ich es mal, wir haben ja auch Dr. Isabel Neitzel gehört oder auch Dr. Falko Dittmann und aber auch Anna Kuttenreich, Dr. Anna Kuttenreich. Und mit denen war ich auch sehr doll im Austausch, so welche Möglichkeiten gibt es denn da alles? Und ich kann mich da auch noch sehr gut an ein Gespräch mit Isabel Neitzel erinnern, bevor ich überhaupt angefangen habe mit der Promotion, wo sie berichtet hatte, wie das laufen kann und worauf man so ein bisschen achten kann oder auch achten sollte. Was für mich eine sehr, sehr große Bereicherung war, da mit jemandem zu sprechen, der eben im Bereich von der Logopädie tätig ist und da promoviert. Und ja, ansonsten waren die Rahmenbedingungen, die ich in der Promotion hatte, wirklich sehr gut, weil ich eben in einem Drittmittelprojekt promoviert habe. Das heißt, da gab es viel mehr finanzielle Ressourcen für beispielsweise 4 studentische Mitarbeiterinnen, die mich dann in der Datenerhebung unterstützt haben. Und das ist halt nicht selbstverständlich. Gerade im Bereich von der Logopädie gibt es ja auch sehr viele, die das, der Falko Dittmann hatte das mal so schön formuliert, als Feierabendpromotion durchführen, wo ich dann denke, boah, ihr seid so krass, dass ihr das noch macht. Und die dann wirklich alle Daten komplett selbst erheben. Und da hatte ich ja einen sehr großen Vorteil, weil es auch aus Forschungssicht sehr gut, dass ich jetzt beispielsweise nicht die Kinder getestet habe, mit denen ich ja auch die Intervention durchgeführt habe, sonst hätten wir da so einen Bias drin gehabt. Aber das war dahingehend wirklich extrem gut, weil ich eben diese zusätzliche Unterstützung hatte und da auch ganz, ganz tolle studentische Mitarbeiterinnen hatte, die mich unterstützt haben. Und ja, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich, das Projekt war sehr praxisorientiert. Also ich war nie nur in meinem, wie man sich immer so schön vorstellt, stillen Kämmerchen oder in meinem Zimmer, obwohl da noch Corona-Zeit war und ich trotzdem sehr viel im Zimmer war und viel nachgedacht habe. Aber ich war halt mit den Kindern unterwegs. Also ich war in der Kita und habe damit gearbeitet und war halt wirklich an den Kindern dran, an den Rahmenbedingungen. Und jetzt gerade, wenn man eine Interventionsstudie plant, kriegt man da durch die Präsenz vor Ort halt auch nochmal ganz andere Impressionen, viel mehr Einblicke, auch Dinge, die man vielleicht dann später nochmal mit besser hätte berücksichtigen sollen. Aber ich war halt da eher dabei. Von daher muss ich auch sagen, dass die Kinder eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben und mich sehr unterstützt haben. Auch gerade in Phasen, wo ich dachte, boah, ich will nicht mehr, es reicht, ich habe keine Lust mehr. Aber dann zu sehen, boah, oder halt dann auch in den Daten zu sehen, nicht nur so mein objektives Ding mit, okay, das Kind entwickelt sich weiter, cool, sondern das dann auch wirklich in den Daten zu sehen, dass das was bewirkt hat. Das war richtig, richtig gut. Und ja, auf jeden Fall, was man auch nicht vergessen darf, meine Betreuerin Carina Lüke, die da auch sehr, sehr viel mit zugesprochen hat, mich sehr gefördert hat, nicht nur im Bereich von der Promotion als solche, sondern auch weit darüber hinaus. Und das war auch auf jeden Fall nicht selbstverständlich und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ja, Betreuung ist halt schon auch das A und O, gerade wenn man, ja, ich sag mal, noch nicht ganz so vertraut ist mit dem Uni-Kontext. Ja.
Jetzt hast du ja eine Interventionsstudie gemacht. Das heißt, du warst auch in deiner Promotion irgendwie in der Praxis und bist jetzt nach der Promotion wieder in die logopädische Praxis zurückgegangen. War das von Anfang an der Plan oder hätte es auch anders kommen können?
Es hätte anders kommen können und ich war auch lange Zeit davon überzeugt, dass es anders kommt und ich weiter an der Uni bin. Aber gerade am Ende von der DIS habe ich gemerkt, dass ich höchstwahrscheinlich meine Promotionsschrift nicht fertig schreiben kann, wenn ich weiter an der Uni bin und ich irgendwelchen anderen Input brauche. Und ich bin eine sehr große Praktikerin, also ich brauche das. Einfach habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Und ich musste dann mal so ein bisschen Abstand nehmen zur Uni und dem Uni-Alltag und Lehre und Betreuung von Abschlussarbeiten und Prüfungen und was weiß ich was alles. Und mal kurz so einen Reset machen. Und das war, ich glaube, nicht nur ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass es für mich die beste Entscheidung war, dann von der Uni einmal wegzugehen, in Ruhe, in Anführungszeichen, die letzten Rechnungen durchzuführen und aber dann wieder in der Praxis mehr zu sehen, was ich auch während der Promotion alles dazugelernt habe für die logopädische Versorgung. Also wie anders ich auf einmal die Kindertherapie gestalte, mit wie viel mehr Sicherheit ich daran gehe, aber auch welches Wissen ich dann mitbringe. Und das war richtig cool zu sehen. Aber so für den letzten Schubser von der Promotion war es auch so, dass ich ja schon auch sagen muss, dass mir die Therapiekinder da extrem viel zurückgegeben haben und die hatten jetzt mit meinem Promotionsthema überhaupt gar nichts zu tun. Es waren ganz klassische Fälle. Natürlich habe ich seitdem jetzt nur noch, seitdem ich die Promotion durchgeführt habe, einen ganz, ganz hohen Gebärdeneinsatz. Aber ja, so war es einfach cool, wieder in der Praxis zu sein, weil das eine ganz andere Form von Wertschätzung ist und halt gerade von einem Kind ist sie so richtig herzlich und ehrlich, da weiß man, wo man dran ist und genau, ich mache auch nur Kindertherapien für die Zuhörenden, also SES und MYO, Erwachsene therapiere ich nicht und das war einfach irgendwie, ja, für mich die perfekte Entscheidung. Gleichzeitig habe ich dann aber auch wieder gemerkt, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten dann doch wieder fehlt, als ich die DIS eingereicht hatte. Und ja, jetzt geht's wieder zurück an die Uni, aber ich bleibe weiterhin in der Praxis tätig. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen, ja, ich finde so eigentlich doch recht lustig, weil das Studium, das ich an der KH gemacht hatte, also sowohl Bachelor als auch Master, war so aufgebaut, dass man 2 Tage in der Praxis ist und 3 Tage in der Uni. Jetzt habe ich dann 1 Tag die Kinder und 4 Tage die Uni, weil es einfach auch eine finanzielle Entscheidung ist, die man da nicht vergessen darf. Aber so ganz ohne Kindertherapien, das mache ich einfach nicht mehr.
Ja, aber das ist ja auch gerade das Schöne. Letzten Endes machen wir ja Forschung für die Praxis. Und dann kann das auch beides voneinander profitieren. Und das ist ja genau das Richtige.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du auf das Berufsfeld der Logopädie blickst, welche Karrierewege stehen Logopädinnen und Logopäden in Deutschland heute überhaupt offen und wie hat sich das in den letzten Jahren verändert?
Also, es gibt unzählige Möglichkeiten, die man als Logopädin einschlagen kann. Ich glaube, die Frage ist immer so ein bisschen, was möchte man machen? Also, möchte ich in der Praxis bleiben und erweitere mein Wissen da durch Fortbildungen etc.? Oder merke ich, dass ich mit meinem Thema in der Praxis so vielleicht nischig bin, aber auch so gut bin, dass ich das Wissen gerne weitergeben möchte an andere? Dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, selber Fortbildungen anzubieten. Man kann, ich denke und hoffe, dass es bald ähnlich des internationalen Raums wird, dass man als Logopädin auch in Schulen und in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagesstätten tätig sein kann, wo man wirklich direkt am Kind ist, weil das für mich einfach ein riesengroßes Thema ist, dass man die Kinder da besser versorgen kann und man auch von den pädagogischen Fachkräften nicht das Gleiche verlangen kann, wie eine Logopädin das bringen kann. Also ich denke, dass das gerade so vom System her eine extrem gute Ergänzung wäre. Und ja, pädagogische Fachkräfte haben allgemein ein riesengroßes Wissen über die ganzen Entwicklungsschritte, wohingegen ja unser Logowissen sich hauptsächlich auf Sprache und Kommunikation bezieht. Und es gibt auf jeden Fall, und das hatte ich vorher auch noch so ein bisschen anklingen lassen, jetzt viel mehr Möglichkeiten, dass man doch Richtung Promotion geht, weil es immer mehr tolle Forscherinnen und Forscher gibt. Gerade jetzt so, man sagt da immer der Nachwuchs. Und da ist es echt cool zu sehen, auch mit welcher Qualität die Jüngeren in Anführungszeichen da jetzt gerade kommen. Oder allein jetzt auch nochmal beim DBL-Kongress, da war ich noch bei der Poster-Session dabei und dachte ich so, boah, ist echt krass, was die da schon alles in ihren Bachelor- und Masterarbeiten reißen. Das ist extrem gut. Und ja, ich denke auch, dass man unabhängig davon, in welchem Alter man ist, wirklich das wissenschaftliche Denken lernen kann und vielleicht auch sollte, weil es so viel dazu beiträgt, dass man eine bessere Patientenversorgung anbieten kann. Und letzten Endes geht es ja genau darum, dass unsere PatientInnen gut versorgt sind. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, worauf man Bock hat und was zu einem passt, was vielleicht auch so zu den Strukturen passt, sei es jetzt mit Familie, aber vor allem auch wirklich finanzielle Ressourcen. Also kann ich es mir leisten, jetzt dann noch zu promovieren oder noch Bachelor-Master zu machen? Dann natürlich aber Faktor Zeit, weil man schon viel auch dann nochmal in Eigenleistung machen muss. Und ja, aber wenn man so ein Thema hat, für das man brennt oder wo man ganz viele Fragen dazu hat, lohnt es sich auf jeden Fall, dem nachzugehen. Sei es, man fängt jetzt an mit Literaturrecherche oder ja, geht dann halt den ganzen Weg bis zur Promotion. Kann man machen, muss man nicht, aber es ist schon spannend, den Weg einzuschlagen.
Ja, das glaube ich. Was wünschst du dir für die Zukunft, für dich selbst, aber auch für den Berufsstand insgesamt, wenn es um Karrieremöglichkeiten in der Logopädie geht?
Ja, also ich denke, es kommt darauf an, wie definiert man Karriere. Sind wir da mehr so im Finanzbereich oder auch vielleicht im IT- oder Softwarebereich, wo an Karriere meistens ja auch ein höherer Lohn hängt? Von daher fände ich es schon schön, wenn wir als Logopädinnen mehr Geld verdienen für die Arbeit, die wir da machen, und dass sich Abschlüsse auch finanziell im Gehalt widerspiegeln, weil es eine andere Versorgung ist, weil man anders an die Themen rangeht. Das heißt nicht, dass ich mit meinem praktischen Wissen nicht gut genug Therapien machen könnte oder so, sondern es ist da eher so, behandle ich tendenziell eher nach Schema F oder hinterfrage ich und überlege, was passt jetzt wirklich genau zu diesem einen Patienten, und es ist eine andere Denkweise. Und da fände ich es schon schön, wenn wir mehr Personen hätten, die da noch stärker hinterfragen, was sie da machen, warum sie es machen und nicht einfach nach Schema F. Und so für die Logopädie, glaube ich, wäre der Karriereweg der Logopädie als Profession, endlich an die Unis zu kommen, dass wir da noch besser sichtbar sind und auch mehr Anschluss eben an internationalen Raum haben, wo es eben absolut gängig ist, dass man an die Uni geht und wo man dann auch wiederum wissenschaftliches Arbeiten lernt. Und wissenschaftliches Arbeiten, da meine ich jetzt hauptsächlich das kritische Hinterfragen, warum ich was wie mache. Und das fände ich richtig, richtig schön. Und ja, ansonsten ist es vielleicht, wie man es jetzt aus meinem Lebenslauf vielleicht so ein bisschen sehen kann, schon auch schwierig, so seinen Platz zu finden, weil ich halt ja gerade jetzt mit meinem Thema eher an der Schnittstelle bin, zu früh Pädagogik, Kindheitspädagogik, Erziehungswissenschaften, Sonderpädagogik, inklusive Pädagogik und aber auch Logopädie, Sprachtherapie, Versorgungsforschung etc. Wir decken halt mit unserem Beruf extrem viel ab, und da wäre es schon schön, wenn man an die Uni angegliedert ist, wo man ja auch noch mehr Richtung Versorgungsforschung dazu lernt. Klar, Basics vom Gesundheitssystem vielleicht nochmal ein bisschen krasser für die, die Neuro machen möchten. Im Kindersprachbereich brauche ich jetzt für mich persönlich nicht so viel Infos über Neurologie und ja, Rehas und so weiter. Aber ja, dass man da einfach die ganze Bandbreite abdecken kann. Ich glaube, dass das für die Karriereentwicklung der Logopädie ganz schön wäre. Und für mich, keine Ahnung, ich schaue einfach mal, ich mache jetzt dann, fange jetzt meinen Postdoc an der Uni in Paderborn in einem Projekt, das heißt Kindersprachen Zukunft. Da geht es tatsächlich morgen los. Wenn der Podcast erscheint, kann ich dann noch sogar viel mehr dazu erzählen, was mich da alles erwartet. Aber da geht es auch um den Aufbau von einem Kompetenzzentrum. Und das Coole dabei ist wirklich, dass ich, glaube ich, schon so eine gewisse Sonderstellung habe mit meinem logopädischen Wissen und da ganz viel mit reinbringen kann, wie man die Sprache eben noch besser, noch konkreter an pädagogische Fachkräfte weitergeben kann oder auch was das für die kindliche Entwicklung bedeutet, als wenn ich es in Anführungszeichen nur aus einer pädagogischen Richtung betrachte. Und ja, keine Ahnung, wie es danach weitergeht. Das sehen wir dann, aber jetzt freue ich mich erstmal extrem auf das Projekt und ja, darüber, dass ich dann in so einem coolen Projekt wiederum gelandet bin mit ganz tollen, spannenden anderen Forscherinnen und auch was halt größer ist. Also das Projekt bezieht sich dann auf das ganze Bundesland Hessen und dazu beizutragen, dass es kindersprachlich besser geht und da die ganzen Potenziale geschöpft werden, das ist schon cool. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann mein Karriereweg ist oder auch nicht, aber das ist das, was ich gerne machen möchte, also dazu beizutragen, dass Kinder sprachlich besser versorgt sind.
Ja, ich finde es auch total cool, wenn man sagt, ich mache gerade das und schaue dann mal, wo ich eben hinkomme, weil letzten Endes ist man so vielleicht auch ein bisschen freier und offener für das, was noch kommt.
Ganz genau. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Sicherheit mit meiner Stelle in der Praxis, das könnte man vielleicht noch so als großen Benefit für die Praxis dazu nennen, weil das der erste Arbeitsvertrag ist, seit ich weiß nicht wann, der unbefristet ist. Und es klingt jetzt vielleicht für viele Praktikerinnen so irritierend, so ja, warum freust du dich jetzt darüber, dass du einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommst? Ja, weil ich halt im Unisystem immer befristete Arbeitsverträge habe und man hüpft da halt von Arbeitsvertrag zu Arbeitsvertrag, hat super viele prekäre Bedingungen, weiß nie, wie lange kann ich da bleiben, hat gleichzeitig den Druck mit Veröffentlichungen und so weiter und vielleicht irgendwie noch Gelder einwerben, also weitere Forschungsprojekte, dass man sich irgendwie noch seine eigene Stelle schafft. Aber mit der Praxis habe ich einfach immer die Sicherheit, dass wirklich, egal was passiert, ich immer eine Arbeitsstelle habe und jederzeit überall anfangen könnte. Was ich jetzt nicht mache, weil ich meinen Platz in der Praxis auf jeden Fall gefunden habe, bei Patricia Pomnitz in Fürth bei Sprachgold. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Place to be und da bin ich sehr, sehr happy. Und ja, es nimmt halt wirklich extrem viel Druck raus, wenn man weiß, es passt jetzt nicht mehr mit der Uni und mir. Ich gehe raus aus dem System, beruhige mich mal kurz so ein bisschen, habe da meine PatientInnen, kriege von denen viel Wertschätzung zurück und dann kann man immer noch mal weiterschauen, wie es denn dann weitergeht.
Ja, total cool. Zum Abschluss eine letzte Frage. Welchen Rat würdest du jüngeren Kolleginnen und Kollegen geben, die noch nicht wissen, wo ihre berufliche Reise hinführen soll?
Vieles ausprobieren wäre, glaube ich, so mein hauptsächlicher Rat. Und ja, erst wenn man Dinge ausprobiert hat, merkt man, ob das passt oder ob es nicht passt. Und es gibt aber auch, ja, so wie es jetzt auch bei mir war, vom Umfeld sehr viele wertvolle Tipps. Oder dass man sich da mit seinem Umfeld irgendwie austauscht, wo das Umfeld einen vielleicht auch sieht und dann nochmal so ein bisschen wirklich aufs Bauchgefühl zu hören, so möchte ich das nicht. Und selbst wenn es irgendwie schwieriger wird, es trotzdem ausprobiert zu haben, als dass man dann später sagt, okay, hätte ich das mal doch lieber gemacht. Und was ich auch nochmal eine sehr, sehr große Bereicherung finde, gerade so jetzt mit Richtung Forschung, es gibt ja unterschiedliche Stammtische. Jetzt gerade von der GISGIT gibt es ja einen sehr großen, tollen Stammtisch von jungen Wissenschaftlerinnen, die im Bereich von der Kindersprache eben Masterarbeiten schreiben oder promovieren. Und da mal so ein bisschen reinzuschnuppern ist ganz cool. Oder der DBS hat da auch was. Ich finde, der ist immer so ein bisschen eher so neuromäßig ausgerichtet, was auch super, super cool ist. Oder auch inhaltlich, fachlich diverser, auch Stimme und Redefluss. Promovierende sind da, glaube ich, noch mit drin. Wohingegen es bei der GISGIT halt eher ja, Kindersprache ist, was für mich ja aber das absolut Beste ist. Und da mal so ein bisschen reinzuschnuppern oder halt ja promovierend anzufragen, wie es läuft, wie es ist. Und gerade im Bereich von der Kindersprache, da sind alle total offen und beantworten gerne Fragen oder geben auch Tipps, wo man noch nachschauen könnte, falls man da nach einer Stelle sucht, da so ein bisschen ja, in Kontakt zu treten oder beim DBL-Kongress Kontakte zu knüpfen. Das ist da vielleicht sogar noch niederschwelliger, wenn man dann die Docs schon direkt vor einem stehen hat.
Ja, das stimmt. Wir sind ja auch einfach eine sehr kommunikative Berufsgruppe und ich glaube, da sind viele sehr offen für Fragen und man kann auf die Person zugehen, mal eine Mail schreiben und dann bekommt man sicherlich die Antworten, die man haben möchte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, super. Dann bedanke ich mich für deine Antworten, für deinen Einblick in deine Karriere, wenn wir sie so bezeichnen wollen.
Wenn wir zum Thema Karriere noch was ergänzen dürften oder ich noch was ergänzen dürfte, was halt auch mega cool ist. Also man muss nochmal überlegen, ich habe jetzt ja eine Diss geschrieben und die wird wahrscheinlich von sehr wenig Leuten gelesen werden, weil die halt einfach mega dick ist. So, was aber in der Praxis jetzt auch nochmal cool ist, wenn man eben ein gutes Fachwissen hat, ist, dass man vielleicht irgendwie noch ein Buch schreibt über ein bestimmtes Ding. Und zwar haben die Patricia Pomnitz und ich ein Buch geschrieben, was eben Mitte September veröffentlicht wird. Und da geben wir Einblicke in die Logopädie. Also was machen wir Logopädinnen da eigentlich in der Kindersprache? Und was erwartet Eltern? Da werden ganz viele Elternfragen eben auch noch beantwortet. Und das ist halt auch nochmal was, womit ich niemals gerechnet hätte, dass ich da mal ein Buch schreibe für einen Verlag, für Eltern, wo ich von meiner täglichen Arbeit berichte. Und das ist halt auch nochmal so ein richtig cooles Ding, wo man vielleicht auch schauen kann, ob das was für einen wäre, wenn man irgendwie gerne schreibt oder berichten möchte, was man in der Praxis macht, dass man so die Profession noch greifbarer macht und dass wir nicht mehr die sind, die entweder nur spielen oder irgendwie was mit den Füßen zu tun haben, sondern da auch noch mal mehr Richtung Aufklärung geht. Was steckt da eigentlich dahinter im Bereich von der Logopädie? Und ja, das ist auf jeden Fall auch noch mal super spannend, da mehr Richtung Aufklärung zu gehen und halt wirklich dafür zu sorgen, dass Kinder mit Schwierigkeiten und Störungen im Bereich von der Sprache besser versorgt sind und dass die gut durchs Leben kommen.
Total gut, super spannend. Werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen, wenn es dann auf dem Markt ist. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Vielen Dank, mach's gut.
In der nächsten Folge wird es wieder richtig fachlich. Ich spreche mit Elisabeth Weiklin über das Thema Gebärdensprache in der Logopädie und ich kann jetzt schon mal versprechen, die Folge wird lang, aber sehr kurzweilig. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.